Die Bibel, das Wort Gottes, ist das einzige Buch, das uns genau diese Frage beantwortet: Woher kommen wir? Warum leben wir? Und wohin geht es? Und gestern ging es ja darum: Wo bin ich, wenn ich nicht mehr bin? Die Frage heute wird sein: Bin ich drin oder bin ich draußen? Wir sind jetzt hier drin im Raum. Alle anderen sind draußen. Können wir gut nachvollziehen. Aber es gab einmal einen Moment, der hier berichtet wird in der Bibel, wo jemand draußen war, der sollte eigentlich drinnen sein. Und es ist ganz verwunderlich, dass er nicht drinnen war. Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Hier steht Jesus Christus vor einer Tür und er möchte gern Gemeinschaft haben mit denen, die drinnen sind. Aber er steht draußen und klopft an. Und hier steht die ganz klare Aussage: Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, wenn er die Herzenstür öffnet, dann wird er mit ihnen Gemeinschaft haben. Er steht draußen. Dabei gehört er ja eigentlich hinein, oder? Es ist hier eine Gemeindetür gemeint. Aber da drinnen sitzen tatsächlich Menschen, die singen christliche Lieder. Und die hören vielleicht sogar eine Predigt. Und die beten. Aber er, das Wichtige, steht draußen vor der Tür und klopft an. Ist das nicht erschreckend? Und so möchte er auch in den Herzen aller Menschen wohnen. Und er klopft an, weil er da hinein möchte. Aber so viele sagen: Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen wen nicht? Diesen Sohn Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist, um am Kreuz von Golgatha zu sterben. Ihn, das Lamm Gottes, wollen so viele Menschen nicht, obwohl er an die Herzenstüren anklopft. Viele oder diese Menschen da drin waren überzeugt: Ach, wir kommen schon allein zurecht. Wir schaffen das auch alleine. Wir brauchen ihn nicht. Und so gibt es heute Milliarden von Menschen, die überzeugt sind: Ich komme auch ohne Gott zurecht. Draußen ist er, der das ewige Leben ist. Aber dieses Wort draußen kennen viele Menschen dieser Erde. Wir brauchen dich nicht. Das sagen viele Menschen heute. Denkt mal daran, wie oft das Menschen am Arbeitsplatz hören: Wir brauchen dich nicht mehr. Wie oft hört man das sogar unter Ehepartnern? Ich brauche dich nicht mehr. Pflegebedürftige Menschen: Für dich ist kein Platz mehr in meinem Leben. Oder denken wir mal an Ungeborene, die diesen Satz hören: In meinem Leben ist kein Platz für dich. Das ist erschreckend, wenn man solche Dinge hört. Es ist erschreckend, wenn ich selber vor einer verschlossenen Tür stehe. Aber es gibt ein viel Schlimmeres. Draußen, wir brauchen dich nicht. Draußen zu sein, ist ein Wort, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Und es ist bestaunenswert, dass die Bibel genauso beginnt, wie sie endet. Die Bibel beginnt genauso, wie sie endet. Zuerst waren Menschen drinnen und dann waren sie draußen. Und die Bibel endet genau mit dem Gedanken: Drinnen sind und draußen sind. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Begriff, den wir jetzt betrachten: Bin ich drinnen oder bin ich draußen? Und die ersten, die drinnen waren, das wissen wir, die wir die Bibel schon lesen. Wir wissen ganz genau, wer drinnen war, oder? Gott hat eine wunderbare Schöpfung geschaffen. Warum eigentlich? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der erste Satz der Bibel. Ja, für wen denn? Er war schon immer. Er braucht gar nicht das, was er geschaffen hat. Aber er schuf Himmel und Erde, weil er ein Ziel hatte, den Menschen zu schaffen. Und er hat den Menschen geschaffen aus der toten Materie, dem Erdboden, hat er den Menschen getöpfert und hat ihm das Leben eingehaucht. Und dieser erste Mensch war vollkommen geschaffen, ohne Sünde, ohne Schwächen, ohne Mängel. Es war perfekt. Die ersten beiden Menschen lebten in einer vollkommenen Umgebung, in einer vollkommenen Gemeinschaft mit Gott. Sie waren drinnen. Das war das Paradies. Dort gab es nur Glück. Dort gab es nur Zufriedenheit, weil alles vollkommen war, was Gott geschaffen hatte. Es war sehr gut. Aber es geschah etwas dort im Paradies. Und plötzlich waren die Menschen draußen. Die, die drinnen waren, mussten jetzt das Paradies verlassen und waren jetzt außerhalb des Paradieses. Ich lese einmal 1. Mose 3, Vers 23. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Jetzt waren sie draußen. Die ersten, die ausgeschlossen waren aus der Gemeinschaft mit Gott. Und warum? Warum eigentlich? Was war eigentlich der Grund dafür? Denn sie waren ja zuerst drinnen. Warum waren sie jetzt außerhalb des Paradieses? Weil sie das einfachste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, nicht gehalten haben. Gibt es ein einfacheres Gebot, wie Gott ihnen gegeben hat? Ihr dürft essen von jedem Baum nach Belieben. Gab keine Einschränkung. Sie hatten alles im Überfluss. Nur von einem nicht. War das schwer? Jetzt überlegen wir mal. Ich würde den Raum hier auslegen, alle Stühle raus, und da liegen dann 3 Millionen Gummibärchen. Und da ist ein blaues da drin. Also ihr dürft alle essen, nur das eine nicht. Ist das eigentlich schwer? War das schwer? Aber damit prüfte Gott, ob der Mensch bereit ist, das zu tun, was Gott wollte. Und damit sollten sie zeigen, wie sehr sie Gott lieben und ihm vertrauen. Sie hatten alles Erdenkliche, aber genau das eine Gummibärchen. Das war jetzt interessant. Denn das durften sie nicht essen. Und deshalb kam die erste Sünde in die Welt und damit war der Mensch draußen. Und das bedeutet, dass ab diesem Moment jeder Mensch da draußen geboren ist. Und deshalb, der erste Mensch war ja im Bilde Gottes geschaffen. Aber der erste Nachkommen von Adam und Eva waren im Bilde Adams geschaffen. Und damit haben sie was geerbt. Das Sterben, den Tod. Der geistige Tod und den körperlichen Tod haben sie damit übernommen. Und das gilt jedem Menschen dieser Erde seit diesem Augenblick. Milliarden und Milliarden von Menschen, die gekommen sind und gegangen sind, die stehen unter dem gleichen Problem, sie sind draußen, nicht mehr drin. Und daran hat sich bis heute gar nichts geändert. Und deshalb schließt das Wort Gottes genau mit diesem Gedanken. Offenbarung 22. Vers 14, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde, die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Am Ende gibt es nur zwei Gruppen. Nur zwei Möglichkeiten. Die einen, die sind glückselig, weil sie drinnen sind, weil sie wieder Anrecht haben, weil sie wieder Zugang haben zum Baum des Lebens. Von dem Baum des Lebens war Adam und Eva damals ausgeschlossen. Sie sind jetzt wieder drinnen Und auf der anderen Seite sind die anderen, die draußen sind. Das heißt, das ganze Wort Gottes, das wir dann dazwischen haben, zwischen dem Anfang, Kapitel 3, und dem Ende hier, Kapitel 22, sehen wir, was Gott tut, was Gott getan hat, um die Menschen wieder dorthin zu bringen, wo sie eigentlich hingehören, nämlich nach drinnen, in die Gemeinschaft mit Gott. Am Ende gibt es nur ein Drinnen und Draußen. Warum? Weil die Menschen wählen. Weil die Menschen sich entscheiden, ich will nicht. Sie weigern sich. Das ist eigentlich der Grund. Am Ende gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin drinnen, glückselig, oder ich bin draußen und leide. Und bin getrennt von Gott. Entweder Gemeinschaft mit Gott oder getrennt von Gott. Entweder gerettet oder verloren. Entweder bin ich ein glückseliger Mensch oder ein Mensch, der ewig leiden wird. Das Ermutigende ist einfach, dass Gott will, dass jeder Mensch dieser Erde drinnen sein soll. Das will Gott. Und deshalb hat er uns viele Beispiele gezeigt, wo er uns immer wieder vor Augen führt, es gibt einen Weg wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Es gibt einen Weg zurück, drinnen zu sein. Und ein ganz drastisches Beispiel lesen wir schon im ersten Buch Mose, Kapitel 6. Es ist ein Lebensbeispiel, das uns genau das vor Augen führt. Was sagt Gott über die Menschen damals? Ganz kurz, ein paar Jahrhunderte später, nachdem Adam und Eva das Paradies verlassen hatten, da reifte die Sünde immer mehr aus. Der erste Sohn wird ein Mörder. Und so geht es dann Schritt für Schritt weiter. Und dann heißt es im Kapitel 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Vers 17. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen und alles Fleisch, das Lebensoden in sich hat, zu vertilgen. Unter dem ganzen Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Das schrecklichste Gericht, das es bis zum heutigen Tag gab. Alle sollten vertilgt werden, so steht es hier. Warum? Weil Gott etwas sah. Er sah hier drin die Bosheit des Menschen. Im Herzen alle Zeit nur Böse. Was für eine Aussage. Viele Menschen lachen über so einen Gedanken. Viele spotten über so einen Gedanken. Aber es ist sogar nachweisbar, dass es die Sintflut wirklich gab. Es gibt auf allen Kontinenten Berichte oder Sagen von Sintflutberichten. Sogar die chinesische Schrift beweist, dass es die Sintflut gab. Wenn die Chinesen mit ihren Schriftzeichen Schiff schreiben, dann verwenden sie drei Symbole. Behälter, Personen und acht. Also acht Personen in einem Behälter. Und diese Schriftzeichen gibt es schon 3.000 bis 4.000 Jahre. Das heißt, es gab die Sintflut. Es gab diesen Moment, wo Gott die Menschen gerichtet hat. Warum? Weil sie böse waren von Grund auf. Weil das gerechte Gericht Gottes berechtigt war. Weil sie ebenso gelebt haben, wie es hier beschrieben steht. Und deshalb ist Kapitel 6 bis 8, die berichten wirklich von einer Tatsache. Jetzt könnte man sagen, das war ja damals. Betrifft es uns heute? Und darüber sollte man dann einmal nachdenken. Aber damals gab es eine Person und eine Familie, die waren anders. Nur eine Person? Vers 8. Noah aber fand Gnade. Hier war einer, der lebte anders. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Erstaunlich, ne? In so einer Zeit gab es einen gerechten Mann, einen untadeligen Mann, der mit Gott gewandelt ist. War das schwer? Das war eine Herausforderung. Anders zu leben wie der Rest. Mit Gott zu wandeln, in einer Zeit, wo alles gottlos war. Aber Noah zeigt uns den Weg. Und diesen Mann beauftragt Gott, etwas zu tun. Nämlich, einen Kasten zu bauen, wo man gerettet werden konnte, wo man überleben konnte. Vers 14, mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und du sollst sie, und so sollst du sie machen, 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen, eine Elle hoch. Oben, ganz oben an die Arche sollst du sie ringsherum herstellen und den Eingang der Arche sollst du an die Seite setzen. Du sollst sie ein unteres, zweites und drittes Stockwerk machen. Das war der Auftrag. Ja, warum hat Noah gebaut? Wie wird es uns gehen, wenn wir heute den Auftrag bekämen, so einen Kasten zu bauen? Nicht am Fluss und am Meer. Wie werden wir reagieren? Noah glaubte und er fürchtete das Gericht. So steht es im Neuen Testament. Was glaubte er? Er ganz einfach, was Gott gesagt hatte. Und er glaubte, dass das Gericht kommt. Und er fürchtete, wenn er diese Arche nicht baut, werde ich mit den anderen untergehen. Deshalb baute er. Er wusste, es kommt ein Gericht. Und es fing er an zu bauen. Man geht davon aus, 120 Jahre, ne? Ganz schön lange. Und dieser Noah baute ein Schiff. Ein Schiff ist vielleicht übertrieben. Da gab es nicht einmal ein Lenkrad, gell? Das musste man gar nicht steuern. Das sollte ja nur schwimmen. Sollte ja nur das Gericht überleben. Und jetzt war dieser Mann beauftragt, den Menschen damals, die böse waren alle Zeit, zu predigen, es kommt ein Gericht. Es gibt einen Gott, der richten wird. Das hat er gepredigt. Er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Aber wisst ihr, was der Mann noch gemacht hat? Der hat nicht nur gepredigt, der hat gebaut. Das heißt, jeder Baum, den er umgesägt hat, jedes Brett, das er zubereitet hat, jedes Brett, das er angenagelt hat, war eine Botschaft. Eine Glaubensbotschaft. Ich weiß, das Gericht kommt. Und ich weiß noch etwas. Da drin bin ich in Sicherheit. Und jeder, der da drin ist, wird nicht untergehen. Das heißt, er hat nicht nur in Worten gepredigt, sondern auch in dem, was er tat. Das Gericht kommt. Aber es gibt eine Möglichkeit zu überleben drinnen. Das ist genau die Botschaft jetzt. Es gibt eine Möglichkeit, da drin zu überleben. Gott will nicht den Tod des Sünders, nicht eines einzigen Menschen. Er will sie retten. Und er ist langmütig, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass jedermann gerettet werde. Wo? Ah, da drin. Das war die Botschaft damals und ist die Botschaft heute. Kapitel 7, Vers 1. Und er sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Denn dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden vor mir. Als die Arche fertig war, sagt Gott, geh in die Arche. Ja, warum? Wenn du draußen bleibst, wirst du auch untergehen. Du musst hinein. Gott ruft sogar die Tiere, paarweise. Es muss ja schon ein eindeutiges Bild gewesen sein, ein eindrückliches. Da sehen die Menschen plötzlich, wie da die Tiere zwei und zwei entlang marschieren. Und dann geht Noah hinein. Vers 4. Denn es sind noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen. Auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang, und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. 7 Tage stand die noch offen. Haben wir schon mal drüber nachgedacht, warum? Geh in die Arche, es sind noch 7 Tage. Jetzt stand noch einmal 7 Tage diese Tür offen. Kann es nicht sein, dass in diesen 7 Tagen vielleicht der eine noch gedacht hätte, haben könnte, wenn ich da jetzt hineingehe, bin ich in Sicherheit, aber ich sehe keinen Regen, keine Wolken, nichts. Und es ging niemand hinein. Und dann schloss Gott die Tür. Er schloss, nicht der Noah. Gott schloss diese Tür zu. Vers 16. Die aber hineingingen, Menschen und Weibchen von allem Fleisch, kamen herbei, wie Gott ihnen geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und jetzt? War die Entscheidung gefallen. Jetzt, nachdem die Tür zu war, gab es nur noch ein Drinnen und Draußen. Jetzt gab es 8 Menschen, die waren da drin in diesem Behälter, in Sicherheit vor dem, was jetzt kommt. Und die anderen alle waren draußen. Warum stand diese Tür 7 Tage offen? Weil ein gnädiger, barmherziger und liebender Gott nicht will, dass einer da draußen bleibt. Die Wissenschaftler haben berechnet, dass die Arche nur zu 60% gefüllt war mit Tieren. Man hat ja eine grobe Schätzung, wie viele Tierarten es damals gab. Ich war gerade jetzt an dieser Arche, die nachgebaut wurde, und da kommt diese Information her. Das heißt, 40% war frei und das Ding war 155 Meter lang, 15 Meter hoch und 23 Meter breit. 3 Stockwerke. Da ist viel Platz. Aber über diese Menschheit damals wird im Neuen Testament geschrieben, zur Zeit Noahs haben sich die Menschen geweigert zu glauben. So steht es im Petrusbrief geschrieben. Sie haben sich geweigert zu glauben, dass das Gericht kommt. Sie haben sich geweigert zu glauben, was Noah weitergegeben hat. Und genauso gibt es Menschen heute, die weigern sich. Deshalb gibt es ein Drinnen und ein Draußen. Leben oder Tod, gerettet oder verloren. Wie schrecklich muss es für die gewesen sein, die jetzt vor dieser geschlossenen Tür standen. Jetzt war es zu spät. Das Neue Testament sagt, die Flut hat alle dahin gerafft. Das schrecklichste Gericht bis zum heutigen Tag. Vor uns steht ein ganz anderes Gericht, das Feuergericht. Ne? Gott wird nie mehr die ganze Welt mit Wasser, aber mit Feuer richten. Natürlich gab es damals unterschiedliche Menschen, oder? So wie heute auch. Wir Menschen sind völlig unterschiedlich. Da gibt es Reiche und Arme. Da gibt es Junge und Alte. Da gibt es religiöse Menschen und Atheisten. Da gibt es Menschen, die viel Gutes tun, und es gibt Gewaltverbrecher. Es gibt welche, die haben damals gespottet und gelacht. So wie heute auch, oder? Man lacht zum Teil über so eine Botschaft. Wie haben denn die Menschen damals gedacht über den Noah? Was macht der eigentlich hier, ne? für was baut er eigentlich so einen großen Kasten? Aber es gab welche, da könnte man doch fast davon ausgehen, die haben mitgearbeitet. Und da meint er wirklich, dass die vier Männer das ganze Ding allein gebaut haben. Die haben mitgearbeitet. Manche haben bewundert, also ich staune über den Noah, was der für einen Glauben hat. Aber als die Tür zu war, gab es nur zwei Varianten. Die einen waren drin und die anderen waren draußen. Acht Personen haben überlebt. Und was bedeutet das jetzt für mich? Es war ja damals. Und ist das wirklich damals passiert? Und das ist interessant, als der Sohn Gottes auf dieser Erde war und über die Zukunft sprach, sprach er genau über die Arche. Man nennt das die Endzeitrede, wo die Jünger gefragt haben, wann wirst du wiederkommen, was ist das Zeichen dafür? Und dann nennt er viele Beispiele. Und da spricht er auch über die Zeit Noahs. Und dieser Vergleich, der ist einfach sehr, sehr eindrücklich und das sollte auch alle, die noch nicht da drinnen sind in dieser Arche, mal nachdenklich machen. Matthäus 24, Vers 37. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Merken wir diesen Vergleich? Genauso, wie es damals zur Zeit Noahs war. So wird es sein, wenn der Sohn Gottes zum zweiten Mal auf die Erde kommt. Es gibt ja immer noch Menschen, die denken noch daran, dass Jesus Christus geboren wurde. Aber ist ihnen auch bewusst, dass er wiederkommen wird? Was ist denn der Unterschied? Beim ersten Mal kam er als Retter. Beim zweiten Mal, wenn er wiederkommt auf die Erde, kommt er als Richter. Dann sind die Würfel gefallen. Und jetzt sagt er, denk doch mal zurück in die Tage Noahs, als damals das schrecklichste Gericht über die Erde ging. Genauso wird es sein, wenn ich wiederkomme. Und dann spricht er über was? Nicht über ihre Sünden von damals. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken und heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Er nennt gar nichts Negatives. Das, was hier steht, ist das Normalste, was es gibt. Ich esse, ich trinke, ich heirate. Aber was? Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und sie merkten nichts. Und diese Generation, die heute lebt, die merkt gar nichts. Überhaupt nichts. Sie leben einfach dahin. Sie genießen das Leben, sie freuen sich an die vielen Dinge dieser Welt, aber sie merken nichts. Das ist das Problem. Nicht die Sünde war damals das Problem. Natürlich war die Sünde vor Gott ein Problem. Aber das war nicht das Entscheidende. Sie hätten glauben können. Und wenn sie geglaubt hätten, wären sie in die Arche gegangen. Aber sie haben gar nicht gemerkt, wie nah das Gericht war. Sie haben gedacht, es geht immer so weiter. Und so viele Menschen denken heute, es geht immer so weiter. Ich sag mal, Gott sei Dank, dass heute einige Dinge passieren, die Menschen doch etwas aufschrecken, oder? Die Kriege, ne? Ukraine, Israel, Corona und was es auch sein mag. Gott redet in das Leben hinein, dass sie merken, der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu kommt näher. Also sie wissen gar nichts von der Wiederkunft. Sie beschäftigen sich mit tausend anderen Dingen. Sie jagen im Beruf voran und den Hobbys nach und reisen und kaufen und verkaufen. Und sie denken nicht darüber nach, dass sie draußen sind, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und es gibt nur eine Möglichkeit zu überleben, wenn jetzt diese Gerichte von Gott beginnen, nämlich drinnen in der Arche. Wie leben denn die Menschen, die draußen sind? Wie leben die? Könnte man natürlich jetzt eine lange Liste aufführen, aber mal das Zentralste. Ich, mir, mein, mich. Dieser große Götze. Hauptsache mir geht es gut. Ich bekomme, was ich will. Meine Wünsche werden erfüllt. Individualismus, ne? Es geht um mich. Der Mensch, das Maß aller Dinge. Und sie merken nicht, dass es jemand gibt, der über seinem Leben steht. Gott sah damals zur Zeit Noahs die Herzen. Er sieht dein Herz und er sieht mein Herz. Und in den letzten Jahrzehnten ist in unserem Land ein unfassbarer Dammbruch geschehen, was Moral und Anstand betrifft. Als Beispiel. Es ist unfassbar, was in meinem Leben geschehen ist. Seit ich geboren bin, wie sich die Welt in Deutschland vollständig verändert hat. Vor wenigen Jahrzehnten war es noch undenkbar, dass ein großer Politiker oder ein Sportler oder irgendein Star dieser Welt vor die Fernsehkamera stellt und lügt. Ich habe gelesen, ich war damals noch nicht auf der Welt, als Bismarck Außenminister war, hat er mit seinem französischen Kollegen einen Vertrag abgeschlossen per Handschlag. Der Vertrag war gültig. Kann man sich das noch vorstellen? Heute werden Verträge unterschrieben. Nächsten Tag werden sie wieder aufgelöst. Es wird gelogen und betrogen von den ganz Großen bis zu den ganz Kleinen, oder? Das sind ja die Dinge, an die wir uns jetzt schon gewöhnen. Wie ist es denn? Wird eigentlich der Richtighandel in Deutschland noch dafür belohnt? Oder wird der belohnt, der betrügt? Und jetzt, wenn man aufs moralische Gebiet geht, aufs sexuelle Gebiet geht, ist ja unfassbar, was es heute in Deutschland alles gibt, oder? Als ich vor 50 Jahren, jetzt, im nächsten Jahr, vor 50 Jahren geheiratet habe, da haben wir uns kurz vorher eine Wohnung mieten wollen. Da wollte man den Mietvertrag unterschreiben und fragt der Besitzer, sind Sie verheiratet? Das sage ich noch nicht. Dann kann ich Ihnen nicht vermieten. Ja, ich habe schon Aufgebot. Ja, bringen Sie das Aufgebot. Warum? Der hätte bestraft werden können, wenn er vermietet an ein nicht verheiratetes Ehepaar. Und heute? Wenn ich heute nicht vermiete, weil Sie nicht verheiratet sind, werde ich bestraft. Merken wir? Und jetzt brauchen wir nicht von den anderen Dingen, die heute in der Schule und Politik und die merken aber nicht, was das für Konsequenzen hat. Dafür werden sie gerichtet werden. Aber es gibt eine Möglichkeit, umzukehren. Wie viele haben heute kein Internet und kein Smartphone? Nur noch ein winziger Prozentsatz, wenn überhaupt, ne? Und das heißt, wie oft versündigt man sich heute an diesen Geräten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und fürchtet nicht das Gericht Gottes? Und so könnten wir jetzt viele Beispiele auflisten. Wie oft habe ich böse Gedanken über andere Menschen? Wie oft bin ich wütend? Wie oft gibt es Streit in den Familien, am Arbeitsplatz und all diese Dinge? Das nennt die Bibel alles Sünde. Was ist eigentlich Sünde? Aber wenn man zu viel isst, oder? So wird die Sünde verharmlost. Aber die Sünde ist das Problem, das der Mensch mit Gott hat. Das Gott mit dem Menschen hat. Und jeder Sünder steht unter dem Gericht Gottes. Und der Zorn Gottes liegt über aller Ungerechtigkeit. Das sind die Begriffe, die die Bibel verwendet. Zur Zeit Noahs hätte es eine Möglichkeit gegeben, für Menschen, die glauben, dass sie das Gericht Gottes verdient haben, in die Arche zu gehen. Und so gibt es auch für uns heute, für jeden Menschen dieser Erde, eine Arche, in der er gerettet werden könnte. Nochmal, ich habe gestern Abend schon den Vers zitiert, der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Aber Gott will nicht den Menschen richten, er will ihn retten. Deshalb hat er ja seinen Sohn gesandt, damit er nicht gerichtet wird. Ja, ist das eigentlich schlimm, wenn ich als Sünder von dieser Erde weggehe, wenn ich ohne Gemeinschaft mit Gott diese Erde verlasse? Ist das eigentlich schlimm, wenn ich draußen bin? Och, ich genieße das Leben, ist alles wunderbar. Ist den Menschen wirklich bewusst, dass Jesus Christus, als er über diese Erde ging, hat eine frohe Botschaft verkündigt? Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber haben wir schon mal gemerkt, über was er öfters spricht? Spricht er eigentlich öfters über den Himmel oder öfters über die Hölle? Markus Kapitel 9, ein Beispiel. Markus Kapitel 9. Also er, der gekommen ist, um Menschen zu retten, spricht er öfters über die Hölle wie über den Himmel, weil er sie warnt. Er will nicht, dass sie dorthin kommen. Vers 43. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ein ganz drastisches Beispiel. Haue lieber die Hand ab. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Aber wie schrecklich wäre das, mir einfach die Hand abzuhacken. Aber das wäre besser, wie wenn ich in das unauslöschliche Feuer komme, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ich habe gestern Abend schon gesagt, manche denken ja 1,80 tief, alles vorbei. Wenn es wahr wäre, das wäre für die Ungläubigen gut, ja? Wenn es wahr wäre. Aber hier spricht der Sohn Gottes und sagt, es gibt eine Hölle. Darf man überhaupt noch über eine Hölle sprechen? Ist ja schon eine erschreckende Botschaft, oder? Und deshalb sage ich, guck mal, zur Zeit Noahs haben die Menschen gespottet und gelacht. Ganz sicher. Und heute spottet man und lacht über das, was hier steht. Aber wenn Gott wirklich die Menschen liebt, will er doch nicht die Menschen in die Hölle schicken. Nachher, er will es auch gar nicht. Er will sie doch retten. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Habt ihr gemerkt, was verloren ist? Ja, jemand, der nicht verloren ist, muss ja nicht gerettet werden. Und das ist schon das Schwierige. Genau wie zur Zeit Noahs, ja, Noah, wo sind denn eigentlich die Wolken? Wo ist eigentlich der Regen? Wo ist eigentlich die Katastrophe? Ich sehe sie gar nicht. Stimmt, ich sehe die Hölle auch nicht. Und die Gerichte, die noch vor mir stehen, die sehe ich auch nicht. Aber hier drin steht's. Und jetzt die Frage, glaube ich das, was da drin steht? Damals gab es nur eine Möglichkeit, die Arche, ne? Und die Arche hatte nur eine Tür. Also wenn ich der Noah gewesen wäre, hätte ich vielleicht gefragt, Herr, wäre es nicht besser, wir machen da 5, 6, 10 Türen hin, da können die Menschen viel mehr da reinströmen. Nein, eine Tür. Weil es sollte ja ein Bild werden, ne? Auf Jesus Christus. Er ist die einzige Rettungsmöglichkeit und er ist die Tür. Schaut mal, in Apostelgeschichte 4 steht, und es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und es ist kein anderer Name dem Menschen unter den Himmel gegeben, unter dem, in dem sie gerettet werden sollen. Nur ein Name, Jesus. Nur eine Arche. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet werden. Nur eine Tür. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Keine Religion, keine Kirche, nichts anderes, keine Philosophie, nichts. Nur er. Das ist schon extrem, oder? Nur einer. Richtig. Und deshalb gab es damals auch nur eine Arche. Wisst ihr, manche sagen ja, die Flut damals war nur lokal, ne? War nur in begrenzten Gebieten. Ja, sagt mir mal, warum hat der Noah dann einen so einen Kasten gebaut? Merken wir, wie das so sich widerspricht? Dann hätte Gott einen einfach nehmen können und woanders hinführen, ne? Da braucht er dann nicht 120 Jahre einen Kasten zu bauen. Aber er sollte ja predigen und bauen, damit die Menschen sehen, er glaubt wirklich an das Gericht. Von Gottesfurcht bewegt, hat er die Arche gebaut. Haben die Menschen heute noch Gottesfurcht? Fürchten sie diesen Gott? Der liebt, aber der richtet. Und das ist so irgendwie ein Spannungsfeld. Ne? Matthäus 5, Vers 24. Nur in der Arche war man in Sicherheit. Damals. Und nur in Christus ist man in Sicherheit. Und nur einer, der damals geglaubt hat, so wie Noah und seiner Familie, sie haben geglaubt, was Gott gesagt hat. Es kommt eine Flut. Und sie haben geglaubt, nur wenn sie da hineingehen, sind sie sicher. So, jetzt Matthäus 5, Vers 24, Johannes 5, Vers 24. Johannes 5, Vers 24, Entschuldigung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört, jeder Mensch ist ein Sünder. Mein Wort sagt, jeder Mensch ist ein Sünder. Und das Wort Gottes sagt, dass jeder, der ein Sünder ist, von Gott gerichtet wird. Aber dieses Wort sagt auch, dass der Sohn Gottes stellvertretend für Sünder gestorben ist. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wer das glaubt, ich bin schuldig, Herr, vergib mir, ich weiß, dass du für mich gestorben bist, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Er ist in Christus in Sicherheit. Darum geht's. Nur wer glaubt, geht durch diese eine Tür, Jesus Christus. Wer sich weigert zu bleiben, bleibt draußen. Und das ist die Konsequenz, die er dann trägt. Ich habe begonnen heute Abend mit der Stelle aus der Offenbarung Kapitel 3. Er steht auch vor Herzenstüren und klopft an. Hören die Menschen dieses Klopfen? Hören sie seine Stimme? Und wer die Tür öffnet, dann wird er hineingehen. Heute, wenn er seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wie viele weigern sich? Sie dürfen sich weigern, deshalb bleiben sie draußen. Drinnen sind die Glückseligen, deren Sünden vergeben sind. Das ist der glücklichste Mensch, der weiß, dass Jesus Christus ihm seine Sünden vergeben hat. Und wisst ihr, dass eine Botschaft sehr viele Menschen auf dieser Erde noch nie gehört haben? Nein, hier in Deutschland. Und in der ganzen Welt. Es gibt Menschen, die gehen heute in Kirchen. Und sie hören eine Botschaft nie. Es gibt sogar jetzt schon Menschen, die gehen in eine Gemeinde, in eine freie Gemeinde und hören diese Botschaft nicht. Und ich kann wirklich sagen, dass ich in all den Jahren immer wieder genau diese Stelle zitiere, weil sie so viele nicht beantworten können, weil sie so noch nie gehört haben. So steht es im Wort Gottes. Und damit möchte ich schließen mit dieser Stelle. Da kommt nachts ein Pharisäer, ein Oberster des Volkes Israel zu Jesus Christus. Dieser Mann kannte sehr wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig. Er stammt von Abraham ab. Er gehörte zum auserwählten Volk Gottes. Er war völlig überzeugt, wenn ich eines Tages sterbe, bin ich bei Gott. Da war der völlig überzeugt. Und Jesus Christus sagt ihm etwas ganz deutlich. Was denn? Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Dieser Nikodemus war draußen, obwohl er überzeugt war, er ist drin. Und jetzt klopft er bei ihm an. Nikodemus, bist du bereit, jetzt die Tür zu öffnen? Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eine ganz klare, ganz eindeutige, unzweifelhafte Aussage. Nur durch eine neue Geburt kann man drinnen sein in Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Nikodemus versteht es nicht. So wie viele andere Menschen nicht. So wie viele Katholiken nicht. Ich habe noch nicht einmal einen Katholiken gehört, der gesagt hat, ja, ich weiß, was das bedeutet. Noch nicht einmal. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Eine sehr berechtigte Frage. Stimmt? Das geht doch gar nicht. Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Richtig. Also es geht um was anderes, oder? Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, hineinzukommen in die Rettungsarche, durch eine Geburt, durch Wasser und Geist. So komme ich in Christus hinein. Wenn ich dann mit den Katholiken zum Beispiel spreche, naja, Babytaufe, ne? Und dann die Firmung der Heilige Geist. Wir wissen doch, das Wasser hat eine reinigende Wirkung. Und dieses Wasser, und das wird in der Bibel erklärt, dieses Wasser ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes hat eine reinigende Wirkung und es ist Wirklichkeit. Wenn ein Mensch, der noch nie die Bibel gelesen hat, anfängt, die Bibel zu lesen und das regelmäßig tut, dann wird er, ohne dass er gerettet ist, schon geprägt von etwas, was er bis jetzt nicht gekannt hat. Und plötzlich fallen ihm Dinge auf. Das ist aber nicht gut, wenn ich das mache. Interessant, gell? Das Wort Gottes hat eine Wirkung. Ja, natürlich hat das Wort Gottes eine Wirkung. Denn der Geist Gottes wirkt durch das Wort Gottes. Und es will etwas bewirken, dass das Wasser, das Wort Gottes dir zeigt, ich bin ein Sünder. So kann ich vor Gott nicht bestehen. Und es gibt nur eine Möglichkeit, ich muss von neuem geboren werden. Ich brauche jetzt eine Geburt, wo der Geist Gottes in mein Leben hineinkommt. Dadurch, dass ich glaube, ich bin ein Sünder, dadurch, dass ich weiß, ich habe das Gericht Gottes verdient, dadurch, dass ich weiß, aber Jesus Christus starb am Kreuz diesen schrecklichen Tod, um mich zu retten. Wenn ich das glaube, meine Sünden bekenne, umkehre von meinem alten Weg, dort durch diese Tür gehe, werde ich wieder geboren. Das rettet. Dann bin ich drinnen. Dann gehöre ich zu denen, die in der Offenbarung am Ende stehen. Glückselig sind die, die drinnen sind, die wieder Zugang haben zum Baum des Lebens. Darum geht's. Neues, ewiges Leben. Hast du dieses Leben? Ist der Geist Gottes in dir? Hast du diese Umkehr erlebt? Hast du jetzt Frieden mit Gott? Durch die neue Geburt. Wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Er bleibt draußen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Es geht um eine geistliche Geburt. Um ein nochmal geboren werden aus Gott heraus. Und das wirkt Gott selbst durch seinen Geist über das Wort Gottes. Ich kann mich nicht selber retten. Ich kann auch niemand anders retten. Aber Gott will dich retten. Er will, dass du in diese Arche, in Jesus Christus hineingehst. Das ist der einzige Weg, um wieder Frieden mit Gott zu haben, um wieder Gemeinschaft zu haben mit diesem lebendigen Gott, wieder im Paradies sozusagen zu sein. So wie dem Schächer am Kreuz. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das geht nur über eine neue Geburt. Glaubst du das? Glauben wir das? Damals haben sich alle geweigert, das zu glauben. Und so viele weigern sich heute, das zu glauben. Drinnen oder draußen. Das Leben ist nicht zu Ende, wenn wir die Augen zumachen. Jeder Mensch dieser Erde, ob er glaubt oder nicht, wird seine Augen wieder aufmachen. Das war das Thema von gestern Abend. Jeder wird seine Augen wieder aufmachen. Manche sagen, so ein Blödsinn. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Dann sage ich, du wirst es erleben. Du wirst es erleben. Jeder wird es erleben. Ob er sich weigert, das zu glauben, oder wir, die wir es glauben. Wir werden erleben, dass wir in der ewigen Herrlichkeit sind, die einen. Und die anderen werden es erleben, dass sie in die ewige Qual sind, wo das Feuer nicht erlischt. Amen.